bin da einfach sehr dankbar, dass ich so einen Papa habe und wir einen Papa haben. Segne diese Zeit jetzt her, bitte. Besonders in Gerhard. In Jesu Namen. Amen.
Amen.
Bitte.
Okay. Wir haben voriges Jahr ja an Predigtreihe angefangen mit dem Titel Ihr werdet meine Zeugen sein. Und diese Predigtreihe ist eigentlich eine doppelte Predigtreihe über den Römerbrief und über die Apostelgeschichte. Und da haben wir vorigen Herbst dann einiges über die Apostelgeschichte gehört, dann ist die Adventzeit gekommen und letzten Sonntag haben wir dann eine Predigt über die Jahreslosung gehabt und heute steigen wir wieder ganz neu ein in den Römerbrief, Kapitel 4. Es ist aber eben schon einige Zeit vergangen und darum haben wir gedacht, ich möchte jetzt einmal die ersten drei Kapitel noch einmal kurz zusammenfassen und damit nicht ich so viel reden muss, habe ich dazu ein kurzes Video von Crosspaint gefunden, wo sie das in ein paar Minuten zusammenfassen und das schauen wir uns jetzt am Anfang an, bevor wir dann ins vierte Kapitel einsteigen.
Römer kann überall hingehen. Wenn nicht, kein Problem. Was er sagen will, ist, dass wenn du den Römerbrief verstehst, du einen guten Schlüssel in der Tasche hast, um alle anderen Bücher der Bibel zu verstehen. Wir sehen uns nach dem Teaser. Wenn du deine Bibel öffnest und zum Römerbrief willst, musst du das Neue Testament aufschlagen. Aber was du herausfinden wirst, ist, dass es nicht das erste Buch im Neuen Testament ist, sondern nach den Evangelien und der Apostelgeschichte kommt. Warum eigentlich? Nun, das kommt daher, dass die Evangelien beschreiben, wie die Errettung erzielt wurde, durch Jesus' Tod und Auferstehung. Dann erzählt uns die Apostelgeschichte, wie diese Errettung von den Jüngern von Jesus verkündigt wird. Sie gehen hinaus und erzählen allen die gute Nachricht, aber warum gibt es dann noch ein weiteres Buch? Nun, der Römerbrief erklärt, was bei dieser Rettungsaktion am Kreuz passiert ist. Und der Römerbrief erklärt das so, dass es besonders motivierend für diejenigen ist, die bereits an Jesus glauben. Willst du motiviert werden? Wenn du anfängst, den Römerbrief zu lesen, wirst du sofort merken, dass Paulus der Autor ist und an Christen in Rom schreibt. Und tatsächlich scheint er völlig darauf zu brennen, ihnen das Evangelium zu predigen. Das Evangelium gläubig predigen? Das ist interessant, nicht wahr? Nun, der Apostel Paulus möchte die Gläubigen in Rom befestigen und ihnen zeigen, wie das Evangelium nicht nur Gottes Liebe zeigt, sondern besonders Gottes Gerechtigkeit offenbart. In Kapitel 1 schreibt er, im Evangelium wird die Gerechtigkeit Gottes offenbart. Aber warum ist Gerechtigkeit so wichtig? Warum belässt er es nicht einfach bei Liebe? So sehr hat Gott die Welt geliebt, oder? Stell dir vor, wenn Gott einen Dieb laufen lässt, wäre er vielleicht gnädig oder lieb, aber nicht gerecht. Diebe müssen zahlen. Zweitens hatte Gott ganz am Anfang der Bibel zu Adam gesagt, wenn du sündigst, wirst du todsicher sterben. Wenn jetzt aber ein Mensch sündigt, ohne zu sterben, dann wäre Gott ein Lügner. Und Gott ist kein Mensch, dass er lügen sollte. Vielleicht denkst du jetzt, wow, Sünde, Tod, Gerechtigkeit, ich kapiere nicht gerade sehr viel. Das ist okay. Alles, was du dir hier merken sollst, ist, dass Gott im Evangelium zeigen will, dass er fair und gerecht ist. Übrigens steckten die Gläubigen in Rom auch ziemlich in den Kinderschuhen und deshalb erklärt Paulus alles Schritt für Schritt. Zuerst fängt es mit dem Problem an, dann zeigt Paulus die Lösung, die einfach der Hammer ist, und dann kommt ein kleiner Zwischenteil über Israel, Gottes auserwähltes Volk, und am Ende erklärt er sogar, wie man es praktisch ausleben kann. Also Kapitel 1 bis 11 Lehre, Kapitel 12 bis 16 Praxis. Ist nicht so schwer, oder? Okay, cool. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Wenn du einer Person bewusst machen willst, dass sie ein lebensrettendes Medikament benötigt, musst du sie zuerst davon überzeugen, dass sie ernsthaft krank ist. Um uns bewusst zu machen, dass wir Gerechtigkeit brauchen, zeigt uns Paulus, wie ungerecht alle Menschen sind. Im ersten Video haben wir gesehen, dass das Evangelium zeigt, dass Gott gut und gerecht ist. Darüber hinaus gibt es ein Problem, das als Sünde bezeichnet wird. Sünde ist das Unrecht, was wir Gott und anderen antun. Deshalb wird Sünde auch Ungerechtigkeit genannt. Wenn wir uns also die Struktur des Römerbriefs anschauen, tauchen wir zuerst in den Problemteil ein. Viele Menschen denken und handeln, als sei Gott nur ein alter, bärtiger Mann im Himmel. Aber der Römerbrief macht deutlich, dass Gott heilig ist, wunderbar herrlich und vollkommen gerecht. Das sind großartige Neuigkeiten, wenn du Gott und seine Gerechtigkeit liebst. Wenn du jedoch Gerechtigkeit hast, wirst du auch die Wahrheit hassen, die Gott in dein Leben scheint, und du wirst sie unterdrücken wollen. Und das macht dich vor einem allmächtigen Gott schuldig. Römer 1, Vers 18 sagt, denn der Zorn Gottes offenbart sich vom Himmel gegen alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, die durch ihre Ungerechtigkeit die Wahrheit unterdrücken. Also, Gott ist zornig, weil Menschen die Wahrheit unterdrücken. Was bedeutet unterdrücken? Unterdrücken bedeutet, dass sie die Wahrheit kennen, aber nicht danach leben. Darum geht es in den Kapitel 1 bis 3. Die Menschen beweisen durch ihre Handlungen, dass sie drei Kernwahrheiten kennen, die sie jedoch nicht ausleben. Und tatsächlich können wir die Kapitel 1 bis 3 mit einer Gerichtsszene vergleichen. Jedes Kapitel zeigt eine spezifische Wahrheit und wie diese vor einem heiligen Gott extra nicht praktiziert wird. Die erste Kategorie sind Menschen, die Wissen über Gott haben und die schöpferische Macht anbeten, jedoch nicht gemäß der Wahrheit, die Gott ihnen in der Schöpfung offenbart hat, nämlich, dass der Schöpfer göttliche Kraft hat und kein Mensch ist. Aber Menschen verehren Menschen und Tiere als ihren Gott und machen somit Götter nach ihren Vorstellungen und versuchen die Wahrheit zu unterdrücken, dass Gott göttlich und allmächtig ist. Und die Folge davon ist, dass die Menschen dann in ein Verhaltensmuster fallen, das völlig gegen Gott ist. Oh, ich bin aber nicht wie diese Menschen, sagt die zweite Kategorie. Ich weiß, dass das schlecht ist. Aber nur andere zu beurteilen, macht einen Besserwisser nicht besser. Er weiß mehr, tut aber dasselbe, also ist er auch schuldig. Aber ich bin anders, sagt der Dritte. Ich bin ein Jude und ich habe das Gesetz, das Mose uns gegeben hat. Ich kann dich unterrichten, wenn du möchtest. Nun, aber nur das Gesetz zu haben ist auch nicht besser. Er hat das Gesetz und damit extrem viel Wissen über Gut und Böse, aber er übt die Wahrheit nicht aus, also ist er ebenfalls schuldig. Okay, aber wer ist dann gut? Niemand. Jeder benutzt seinen Körper, um Dinge zu tun, die böse sind. Und die ganze Welt ist schuldig vor Gott. Punkt. Wow, das ist ganz schön krass. Ja, ich weiß, aber Gott hat eine geniale Lösung und die werden wir im nächsten Video sehen.
Ich finde Crossband ziemlich genial. Gibt es übrigens eben über den ganzen Römerbrief und auch über viele andere Sachen noch Videos dazu. Auf YouTube kann man das anschauen. So, jetzt steigen wir ein ins vierte Kapitel, die ersten 12 Verse. Gottes Gerechtigkeit ist da schon einige Male erwähnt worden und das ist eben einer der Schlüsselbegriffe im Römerbrief. Und mit Gerechtigkeit ist das ja so eine Sache. Was für einen gerecht ist, ist für einen anderen oft ungerecht. Wir tun uns da oft gar nicht so leicht damit, wirklich gerecht zu sein. Wenn wir uns da vorstellen, man hat ein Stück Kuchen und soll das unter vier Kindern aufteilen. Wie macht man das am besten? Man teilt es in vier gleich große Stücke. Dann hat jeder das gleich große Stück. Das wirkt eigentlich gerecht. Wenn man jetzt aber sieht, okay, der eine ist 16 Jahre und der andere, der ist gerade einmal ein Jahr. Denn für den 16-Jährigen ist das eine Stück gar nichts, das ist nur zum Kosten. Und der Einjährige ist mit dem ganzen Stück schon überfordert. Da denkt man sich, ja, ist vielleicht doch nicht so gerecht. Und da merkt man ja, es ist eigentlich eine komplizierte Sache mit der Gerechtigkeit. Aber Gott ist immer gerecht. Bei allem, was er tut und wie er ist. Gerechtigkeit ist Teil seines Charakters. Und Gerechtigkeit schließt auch Strafe mit ein. Ein gerechter Gott kann nicht Ungerechtigkeit dulden. Es muss bestraft werden. Und für Ungerechtigkeit, haben wir im Video schon gesehen, könnte man auch Sünde oder Gottlosigkeit einsetzen. Und im Römerbrief betrifft Gerechtigkeit immer oder in erster Linie diese zerstörte Beziehung zwischen Mensch und Gott und wie diese Beziehung wiederhergestellt werden kann. Vorigen Sonntag hat Karl über einen Bund gesprochen und wenn wir unsere Beziehung zu Gott so als Bund ansehen, müssen wir sagen, durch unsere Ungerechtigkeit und Sünde haben wir den Bund mit Gott gebrochen. Die Frage ist jetzt, wie kann man das wiederherstellen? Wie kann diese Gerechtigkeit wiederhergestellt werden? Zwei Begriffe, wo ich denke, das ist auch wichtig zu unterscheiden, sind rechtfertigen, aktiv, und gerechtfertigt werden, passiv. Und ich schätze mal, wir kennen alle so Personen, wenn man denen irgendwas vorwirft oder zurechtweist, was sie sich falsch verhalten haben, dann kommt man sofort, nein, weil das war nämlich so, weil da hat mich der und überhaupt und irgendwas war immer, es sind immer die anderen schuld, die Umstände schuld, nur sie selbst haben damit eigentlich gar nichts zu tun. Das ist sehr mühsam mit solchen Menschen. Aber wenn wir jetzt versuchen, unsere Ungerechtigkeit vor Gott selbst zu rechtfertigen, werden wir schnell merken, da kommen wir nicht weit. Um gerecht vor Gott stehen zu können, ist es deshalb notwendig, dass man gerechtfertigt wird. Wir können uns selbst nicht rechtfertigen. Wir können den Dreck, den wir am Stecken haben, nicht rechtfertigen. Und das ist jetzt eben die große Frage. Wie kann ich gerecht vor Gott stehen, obwohl ich ungerecht bin? Und da gibt es jetzt mehrere Ansätze, wie man das machen könnte. Der erste Ansatz ist durch gute Taten. Und darauf basieren eigentlich alle Weltreligionen. Wenn man jetzt einmal das Christentum und vielleicht das Judentum ausnimmt, geht es immer darum, dass man Gutes tut. Wenn man sich das so vorstellt als eine Waage, da sind meine schlechten Taten, da sind meine guten Taten, dann sollte sich das zumindest die Waage halten, beziehungsweise die guten Taten sollten möglichst überwiegen. Und das funktioniert aber bei Gott nicht, weil Gott absolut gerecht ist und absolut heilig und gut. Das heißt, wenn ich vor ihm gerecht stehen will, dann müsste ich genauso heilig und gerecht sein wie er. Und da schreibt ihm dann Paulus im 4. Kapitel, was hat denn bei unserem Stammvater Abraham, von dem wir Juden ja abstammen, dazu geführt, dass er für gerecht erklärt wurde? Etwa seine eigenen Leistungen? Dann hätte er Grund, stolz auf sich zu sein. Aber das zählt nichts vor Gott. Das heißt jetzt nicht, dass gute Taten wertlos sind. Jakobus betont es in seinem Brief ja ganz besonders, dass gute Taten wichtig sind, aber sie sind immer eine Konsequenz oder eine Bestätigung dafür, dass diese Beziehung zu Gott wiederhergestellt ist und sie sind niemals die Basis dafür. Wenn jemand Leistungen erbracht hat, erhält er dafür einen Arbeitslohn, den er verdient. Er bekommt ihn nicht geschenkt. Aber eben unsere Ungerechtigkeiten können wir nicht durch gute Taten wieder ausgleichen. Das zählt nichts vor Gott. Und mir ist gerade vorher noch ein Vergleich eingefallen, den hat Wilhelm Busch, glaube ich, einmal gebracht, wo er gemeint hat, ja, wenn man einen Eierspeis macht und da haut man 10 Eier rein und da kommt man drauf, ein Ei ist hin. Da hilft es dann nichts, wenn man nachher noch sagt, ja, dann haue ich halt noch 3 andere Eier rein und dann passt es wieder. Na, das eine Ei, das hin ist, das verhaut einfach alles. Das kann ich nicht mit auf der anderen Seite mit anderen guten Taten wieder ausgleichen. Also so viele gute Taten können wir gar nicht vollbringen, als dass wir dadurch unsere Ungerechtigkeit ausgleichen können und ausradieren können. Ein anderer Ansatz ist dann die Beschneidung der Juden. Und gerade darauf sind oder waren Juden immer sehr stolz, haben sie sich sehr viel darauf eingebildet, dass sie eben zum auserwählten Volk Gottes gehören. Und Paulus rückt es eben in ein etwas anderes Licht. Im gleichen Sinn nennt auch David den glücklich, dem Gott ohne Gegenleistung Gerechtigkeit zuspricht. Wie glücklich sind die, denen die Vergehen vergeben und die Sünden zugedeckt sind. Wie glücklich ist der, dem der Herr die Sünde nicht anrechnet. Das ist aus Psalm 32. Werden hier nur die glücklich genannt, die beschnitten sind, oder gilt das auch für die Unbeschnittenen? Wann genau geschah das eigentlich, als er beschnitten oder als er unbeschnitten war? Er war noch unbeschnitten. Das Zeichen der Beschneidung besiegelt für ihn die Tatsache, dass Gott ihn schon vor seiner Beschneidung aufgrund seines Glaubens gerecht gesprochen hatte. Er sollte nämlich der Vater für alle werden, die Gott vertrauen, ohne beschnitten zu sein, und denen der Glaube als Gerechtigkeit angerechnet wird. Durch seine Beschneidung ist Abraham aber auch der Vater der Beschnittenen geworden, vor allem wenn sie dem Beispiel des Glaubens folgen. Denn unser Vater Abraham hatte, als er noch unbeschnitten war. Also Paulus macht hier klar, die Beschneidung selbst verbessert die Beziehung zu Gott nicht. Beschneidung macht nicht gerecht vor Gott. Genauso wie gute Taten sind oder war auch die Beschneidung eine Folge von dieser Beziehung, ein Zeichen, dass man im Bund und in der Beziehung zu Gott steht, dass diese Beziehung wieder passt. aber es ist niemals die Basis für die Gerechtigkeit. Gut, Beschneidung ist jetzt für uns wahrscheinlich nicht so ein großes Thema. Damals war das ein großes Thema. Aber wir haben etwas Ähnliches, das auch immer wieder versucht wird, in ein Licht zu rücken, das, glaube ich, nicht richtig ist. Das ist die Taufe. Egal, ob man jetzt da die Kindertaufe oder die Glaubenstaufe hernimmt, ist und wird immer wieder diskutiert, ja, wie wichtig ist das wirklich, die Taufe? Und es gab oder gibt Nottaufen, wo ungeborene Kinder, wo man weiß, das wird nicht überleben, im Not getauft werden mit geweihtem Wasser, weil man eben glaubt, wenn das Kind nicht getauft ist, dann kann es nicht gerecht vor Gott stehen, dann kann es nicht gerettet werden. Also eine Überbetonung der Taufe. Aber genauso wie die Beschneidung und gute Taten ist die Taufe ein Zeichen, es ist eine Konsequenz des Glaubens, aber nicht die Basis. Und Paulus macht ihm hier klar, nein, es gibt nur einen Weg, um gerecht vor Gott zu stehen, und das ist der Glaube. Er sagt in Vers 3, denn die Schrift sagt, Abraham glaubte Gott, und das ist ihm als Gerechtigkeit angerechnet worden. Das ist aus 1. Mose 15. Und dann Vers 5, wenn aber jemand keine Leistungen vorweisen kann, sondern sein Vertrauen auf den setzt, der den Gottlosen gerecht spricht, dann wird ihm sein Glaube als Gerechtigkeit angerechnet. Also es sind nicht gute Taten oder die Beschneidung oder die Taufe oder die Sakramente, das sind alles Zeichen, die ihre Wichtigkeit haben, aber letztendlich ist es der Glaube, durch den man gerecht gesprochen wird vor Gott. Und interessant ja auch, dass Paulus hier zwei Personen nennt, nämlich Abraham und auch David zitiert, in einem anderen Zusammenhang. Abraham, da ist der Zusammenhang der, dass er eben aufgrund seines Glaubens für gerecht gesprochen wird, aber durch diesen Glauben radiert man ja auch nicht seine Ungerechtigkeiten und Fehler wieder aus. Meine Fehler bleiben ja. Und darum erwähnt eben hier Paulus dann auch David, weil er sagt, wie glücklich ist der, dem der Herr die Sünde nicht anrechnet. Also das sind diese zwei Seiten. Einerseits wird mir meine Sünde nicht angerechnet und auf der anderen Seite wird mir der Glaube als Gerechtigkeit angerechnet. Ich glaube, soweit habe ich jetzt nicht viel was Neues erzählt. Ja. Und ich habe das auch durchgelesen und habe mir gedacht, ja, eben ist nicht wirklich was Neues. Nur habe ich dann gedacht, was ist der Glaube eigentlich? Und da möchte ich jetzt noch ein bisschen mehr darüber nachdenken und darauf eingehen. Eben früher war das ein großes Thema, nicht? Wie wird man gerecht vor Gott? Durch gute Taten, durch Beschneidung. Heutzutage in christlichen Gemeinden, seit der Reformation, wissen wir, es ist der Glaube. Der Glaube ist das, was zählt. Und doch ist gerade der Glaube auch das, was immer wieder auch zu Spaltungen führt, weil die Frage ist ja, was versteht man jetzt wirklich darunter? Was ist jetzt wirklich der richtige Glaube, der wahre Glaube? Wie schaut das aus? Was bedeutet das? Und das war dann auch schon in der jungen Gemeinde, in der jungen Kirche, immer wieder eine Streitfrage, dass dann 325 nach Christus, also relativ schnell, ein Konzil gegeben von Nicäa, wo man versucht hat, ein gemeinsames Glaubensbekenntnis zu verfassen, dass man das wirklich schwarz auf weiß hat, das glauben wir. Und man ist sich nicht einig geworden. Konkret ist es darum die Frage der Dreieinigkeit gegangen und welche Stellung da Jesus hat in dieser Dreieinigkeit. Und da merkt man schon, ja, es ist leicht zu sagen, ja, es ist der Glaube, aber was genau heißt das jetzt? Und die größte und wichtigste Spaltung war wahrscheinlich dann die Reformation. Wir wissen, Christus allein, die Bibel allein, Gnade allein, der Glaube allein. Und Luther wollte damit ja nicht eine neue Kirche gründen, sondern er wollte eigentlich die bestehende Kirche reformieren und zu dem, was im Römerbrief steht, zurückführen. Dass es eben nicht Sakramente sind oder der Ablass, wo man gutes Geld damit verdienen kann, sondern es ist der Glaube, der zählt. Und das ist eben damals nicht verstanden worden und es ist zur Reiberei gekommen und zur Spaltung. Seither gibt es sehr viel Annäherung zwischen der katholischen und der evangelischen Kirche. Und es ist auch 1999 einmal ein gemeinsames Papier verfasst worden. Und es gibt da viele, die sagen, eigentlich hätte man damals die Reformation verhindern können. Und eigentlich hat natürlich Luther schon recht gehabt. Natürlich sind wir gerettet durch Christus, natürlich durch den Glauben, natürlich ist es Gnade. Und da hat man dann eben so ein gemeinsames Papier verfasst. Aber nur weil man das jetzt da gemeinsam formuliert, heißt das nicht unbedingt, dass jetzt wirklich auch jeder das Gleiche darunter versteht. Und man kann jetzt nicht wieder alle Kirchen einfach in einen Topf werfen und eigentlich glauben wir eh alle das Gleiche. Es gibt doch nach wie vor große Gräben und Unterschiede, was den Glauben betrifft. Und der Glaube hat eben mehrere Facetten und ich möchte da jetzt ein paar, die ich denke, das Wichtigste sind, behandeln. Ist nicht erschöpfend, da könnte man jetzt da stundenlang drüber reden. Ich möchte da einfach ein bisschen zum Selbstdenken anregen. Ja, ich glaube an Jesus, aber was genau bedeutet das eigentlich? Einfach, dass man mal darüber nachdenkt, was ist eigentlich mein Glaube? Was bedeutet das für mich? Und ich möchte da jetzt da einige Bilder verwenden. Bilder sind nicht die ganze Wahrheit, Bilder sind Bilder. Bilder können aber helfen, manche Dinge besser verstehen zu können. Und Jesus hat auch immer sehr viele Bilder und Vergleiche verwendet, aber Bilder haben auch Einschränkungen. Es gibt verschiedene Definitionen von Glaube. Eine Definition geht so: Glaube ist eine starke innere Überzeugung. Er betrifft die Frage, wer oder wie Gott ist. Ein gläubiger Mensch ist davon überzeugt, dass es Gott gibt. Er vertraut ihm auch in vielen Dingen auf diesen Gott, vor allem was das Leben nach dem Tod betrifft. Also Glaube hat etwas mit Vertrauen zu tun. Denn die Schrift sagte, Abraham glaubte Gott und das ist ihm als Gerechtigkeit angerechnet worden. Abraham vertraute darauf, dass das, was Gott sagt, die Wahrheit ist und dass das auch eintrifft. Konkret ist es darum gegangen, dass Gott gesagt hat, dass Abraham Nachkommen haben wird. Und das war sehr unwahrscheinlich. Abraham war alt, Sarah war eigentlich nicht mehr fähig, Kinder zu bekommen, aber Gott sagt es und Abraham vertraut darauf. Wenn wir so das ganze Spektrum aller Weltreligionen, Philosophien und Weltanschauungen uns so als Pferderennen vorstellen, ist die Frage, welches Pferd wird gewinnen? Und der Wetteinsatz ist sehr hoch. Der Wetteinsatz ist dein Leben, deine Ewigkeit. Die Frage ist, auf welches Pferd wirst du setzen? Bei welchem Pferd wirst du darauf vertrauen, dass dieses Pferd gewinnen wird? Und da hilft es dann nicht zu sagen, naja, eigentlich sind die Pferde alle gleich. Oder Jesus finde ich gut, also dass er für meine Sünden am Kreuz bezahlt hat. Alle Achtung, finde ich super. Andererseits Buddha hat auch sehr viele Weisheiten aufgeschrieben, die sind auch nicht schlecht. Und irgendwie ist es sowieso alles Teil vom Universum und im Endeffekt wird das Universum dann schon wissen, was Sache ist. Und Karma wird für Gerechtigkeit sorgen. Im Endeffekt wird nur ein Pferd gewinnen. Und Jesus stellt hier den Absolutheitsanspruch. Er hat gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Also man kann letztendlich sein Leben nur einem Pferd anvertrauen, darauf wetten, dass dieses Pferd gewinnt. Die Frage ist, auf welches Pferd setzt du? Umgangssprachlich sagt man oft, ja, glauben, das heißt, nichts wissen. Genau. Und da entgegnen Christen oft so oft, na, glauben hat sehr viel mit Wissen zu tun. Die Bibel ist kein Märchenbuch. Das sind reale Personen, die gelebt haben und die reale Erlebnisse mit Gott gehabt haben. Und das ist aufgeschrieben worden. Und Johannes schreibt in seinen Briefen, betont es auch immer wieder, das schreibt er zum Beispiel im 1. Johannesbrief, Kapitel 5, ich habe euch das alles geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt, denn ihr glaubt ja an Jesus, den Sohn Gottes. Also Glauben hat etwas mit Wissen zu tun. Das sind Tatsachen, das sind Fakten. Die kann man wissen. Albert Einstein hat angeblich einmal gesagt, je mehr ich mich mit der Wissenschaft beschäftige, desto mehr glaube ich an Gott. Und tatsächlich gibt es viele Wissenschaftler, die sich mit Physik und Chemie auseinandersetzen und dieses Wissen treibt sie immer mehr zu Gott hin. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch Wissenschaftler, die das gleiche Wissen von Gott wegtreibt. Aber Glauben hat etwas mit Wissen zu tun. Aber Glaube ist nicht gleichzusetzen mit Wissen. Glaube übersteigt das Wissen. Glaube ist viel mehr als nur etwas zu wissen. Glaube bedeutet auch zu hoffen. Und ich finde, eine der schönsten Definitionen von Glauben findet man in der Bibel selbst, im Hebräerbrief, Kapitel 11. Da steht, was ist also der Glaube? Er ist die Grundlage unserer Hoffnung, ein Überführtsein von Wirklichkeiten, die man nicht sieht. Darin haben unsere Vorfahren gelebt und die Anerkennung Gottes gefunden. Und da findet man beides. Einerseits Wirklichkeiten, Wissen, aber andererseits auch Dinge, die man nicht sieht. Glaube übersteigt das Wissen. Glaube ist mehr als das Wissen. Keiner von uns hat Gott jemals gesehen oder seine Stimme gehört. Und auch nur wenige biblische Personen sind jemals Gott persönlich gegenübergestanden. Es gibt auch heute Menschen, die haben Visionen und Gottesbegegnungen. Ich habe einmal einen Menschen getroffen, in Australien, klarerweise, der hat tatsächlich Gottes Stimme gehört. Also nicht so eine innere Stimme, sondern tatsächlich seine Stimme. Und hat bei einer schwierigen Frage klare Anweisungen bekommen. Aber das sind Einzelfälle. Das ist nicht alltäglich, ist auch nicht in der Bibel alltäglich. Das sind auch eben nur Einzelfälle, die wirklich solche Begegnungen mit Gott gehabt haben. Der Großteil der Christen vertraut auf dieses Buch, vertraut auf die Bibel. Das ist unsere lebendige Hoffnung, dass Jesus am Kreuz für meine Sünden gestorben ist, dass er mich vor Gott gerecht spricht und dass sein Opfer ausreichend ist. Und darauf setzen wir unsere Hoffnung. Ich habe in meiner letzten Predigt das Bild von einer Sicherung verwendet. Wenn die Sicherung im Sicherungskasten drinnen ist und funktioniert, dann kann der Strom fließen und es wird hell. Ich möchte heute das Bild vom Lichtschalter verwenden, weil ich glaube, der Glaube ist so eine Art Lichtschalter, durch den ich Jesus, das wahre Licht in mein Leben lasse. Und Christian hat heute schon aus Epheser Kapitel 2 gelesen und eben diese Verse werden auch sehr oft in Zusammenhang gebracht und erwähnt in Verbindung mit dem Römerbrief, vor allem mit Kapitel 4. Und darum möchte ich Dennis da auch mit reinnehmen, weil er wichtig ist. Da schreibt er, denn aus Gnade seid ihr gerettet durch Glauben und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühmt. Also das deckt sich mit dem, was er im Römerbrief schreibt, dass ihm die gute Werke nichts bewirken, sondern dass der Glaube das bewirkt. Und da eine interessante Formulierung, aus Gnade durch Glauben. Damals hat man sehr stark auf dieses Pferd, die guten Werke oder die Beschneidung gesetzt. Heute habe ich oft den Eindruck, dass der Glaube vielleicht sogar überbewertet oder überbetont wird. Geht das überhaupt? Kann man den Glauben zu hoch halten? Was meine ich damit? Man wird nicht aus Glauben gerettet, sondern aus Gnade gerettet. Der Glaube an sich alleine bewirkt nichts. Der Glaube rettet nicht. Jesus rettet. Der Glaube ist das Mittel, eben dieser Lichtschalter, mit dem ich Jesus und die Rettung in mein Leben reinbekomme. Stellen wir uns einen Lichtschalter vor ohne Lichtquelle, ohne Glühlampe. Da kann ich drauf herumdrucken und herumtouren und herumhämmern, wie ich will. Das wird nichts helfen. So ist auch der Glaube für sich alleine, bringt nicht viel. Und oft hört man so den Spruch, ja, Hauptsache man glaubt. Nein, Hauptsache man glaubt an Jesus. Der Glaube alleine wird nichts helfen. Eben darum ist der Glaube, denke ich, wie ein Lichtschalter, das Mittel, durch das ich dann den Strom, das Licht der Rettung in mein Leben hineinbekomme. Der Glaube rettet nicht, Jesus rettet. Der Glaube ist das Mittel, durch das ich Zugang habe zu dieser Errettung. Bleiben wir noch bei dieser Epheserstelle. Diese Stelle führt auch immer wieder zu Missverständnissen und Streitereien auch. Denn aus Gnade seid ihr gerettet durch Glauben. Und das nicht aus euch, Gottes Gabe oder Gottes Geschenk ist es. Hat da viel mit der griechischen Grammatik auch zu tun, wo da viel herum diskutiert wird unter Theologen und gestritten wird auch. Peter hat in seiner letzten Predigt über das dritte Kapitel auch vom Geschenk der Errettung gesprochen. Und ein Geschenk ist gratis. Für ein Geschenk bezahlt man nichts, man bekommt es nur. Und man nimmt es dann eben mit diesen leeren Händen, mit denen man kommt, an. Denn aus Gnade seid ihr gerettet durch Glauben. Und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es. Und da könnte man es diskutieren, ja, worauf bezieht sich jetzt dieses und das? Bezieht sich das auf die Gnade oder auf den Glauben oder auf beides? Mit anderen Worten, bin ich errettet, weil Gott mich erwählt hat, oder bin ich errettet, weil ich dieses Geschenk der Gnade und der Errettung mit leeren Händen und im Glauben annehme? Einerseits ist die Errettung Gottes Gerechtigkeit ein Geschenk, das ich annehmen kann. Und die Frage ist eben jetzt, was ist der Glaube? Ist der Glaube Teil des Geschenkes oder ist der Glaube diese leere Hand, mit der ich Gott entgegengehe und dieses Geschenk annehme? Eben ist der Glaube ein Geschenk oder eine Entscheidung? Und es gibt ein Bild, das mir eigentlich seit meiner Jugendzeit sehr geholfen hat, das zu verstehen. Und ich kann mich noch gut erinnern, da bin ich beim Fritz Wart im Wohnzimmer gesessen und er hat das Tobias und mir erklärt. Wenn man sich vorstellt, man steht vor dem Himmelstor und über dem Bogen drüber steht, jeder, der kommen will, der darf, der trete ein. Und dann entscheide ich mich, ja, ich will das. Ich komme mit einer leeren Hand und ich möchte dieses Geschenk annehmen. Ich trete durch und dann drehe ich mich um und dann sehe ich über dem gleichen Bogen auf der Innenseite stehen, du bist erwählt in Christus vor Grundlegung der Welt. Also was ist jetzt der Glaube? Ist das meine Entscheidung, dass ich reingehe? Oder war das Gottes Entscheidung, dass er mich erwählt hat? Es gibt im Leben, denke ich, Dinge, da gibt es ein Entweder-Oder. Entweder ich bin ganz im Licht bei Jesus oder ich bin ganz in der Finsternis ohne Jesus. Es gibt da nichts dazwischen. Es gibt aber auch Dinge, da gibt es auch ein Sowohl als auch. Es sind zwei Seiten ein und derselben Münze. Einerseits bin ich fest davon überzeugt, dass Gott seine Auserwählten zu sich zieht, so wie es Jesus auch im Johannesevangelium Kapitel 6 sagt, keiner kann zu mir kommen, wenn nicht der Vater, der mich gesandt hat, ihn zieht. Und den werde ich am letzten Tage erwecken vom Tode. Andererseits ist ja jeder Mensch selbst für sein Leben und für seine Entscheidungen verantwortlich. Und jeder muss selbst die Konsequenzen tragen, so oder so. Ich möchte abschließend mich selbst da als Beispiel nennen. Ich bin mit meinen Pflegegeschwistern aufgewachsen, wir haben die gleiche Erziehung gehabt, wir sind hier in die gleiche Gemeinde gegangen, die gleichen Kinderstunden, die gleichen Predigten, die gleiche Bibel und auch viele andere aus meiner Kindheit und aus meiner Jugendzeit haben das gleiche Evangelium gehört und den gleichen Jesus kennengelernt. Und ich habe mich seither immer wieder gefragt, wie kann es sein, dass ich an Jesus glaube und so viele andere nicht? Woran liegt das? Und ich kann mich auch gut erinnern an meine Volksschulzeit. Ich bin da nie gern hingegangen, ich habe das immer gekostet, in die Schule zu gehen. So viele andere Menschen wollte ich nicht. Und ich habe da so ein kleines Goldkettchen gehabt mit einem Goldkreuz dran. Und immer wenn ich irgendwie Stress gehabt habe, wenn ein Test war, wenn ein Diktat war oder wenn ich mich irgendwie unwohl gefühlt habe, dann habe ich mich an diesem Kreuz festgeklammert. Klammert dich an Jesus. Und das hat mir immer geholfen. Und es hat mir auch nie jemals jemand sagen müssen, dass ich die Bibel lesen soll. Dass das gut und dass das wichtig ist für mich. Das war eigentlich immer eine Selbstverständlichkeit. Und deshalb bin ich felsenfest davon überzeugt, dass Gott mir tatsächlich den Glauben geschenkt hat, dass das ein Geschenk ist. Habe ich mich deshalb nicht für Jesus entscheiden müssen? Natürlich habe ich mich entscheiden müssen. Die Bibel liest sie nicht von selbst. Na, ich muss die Bibel aufschlagen, ich muss die Bibel lesen, ich muss darüber nachdenken, was das bedeutet. Und auch der Glaube glaubt sich nicht von selbst. Na, ich muss die Entscheidung treffen, jawohl, ich möchte an Jesus glauben. Ich möchte ihm vertrauen. Ich möchte auf dieses Pferd setzen. Ich möchte mehr wissen. Ich möchte mehr erfahren, was da in seinem Wort drinnen steht. Ich möchte dieses Geschenk haben. Und jeder ist für sein Leben in dem Sinn selbst verantwortlich. Jeder muss entscheiden, eben auf welches Pferd setze ich, wo vertraue ich, auf was hoffe ich. Und unterm Strich wird niemals irgendjemand vor Gott stehen und sagen, ja, ich wollte glauben, aber Gott hat mir den Glauben halt nicht geschenkt. Ich kann nichts dafür. Doch, jeder ist dafür verantwortlich, ob er diesen Lichtschalter, diesen Glaubensschalter einschaltet oder nicht. Du musst dich entscheiden. Andererseits wird aber auch niemals jemand vor Gott stehen und sagen, das habe ich alles geleistet. Ich habe so viel Gutes getan. Ich habe mir die Errettung, ich habe mir den Himmel verdient. Das wird nicht passieren. Es wird auch niemals jemand vor Gott stehen und sich auf seine Beschneidung berufen können, ja, ich gehöre zum Volk Gottes. Das wird vor Gott auch nicht zählen. Und auch kein Taufschein ist eine Eintrittskarte in den Himmel. Ja, nicht einmal auf unseren Glauben können wir uns was einbilden. Auch auf unseren Glauben können wir nicht stolz sein. Ich komme nicht in den Himmel, weil ich mich für ihn entschieden habe, sondern weil er sich für mich entschieden hat. Mit ihm und ihm allein alle Ehre und aller Dank gehört. Amen.